Ja, wir hatten dieses Lied Donnerstag bei der Allianz gesungen und ich dachte, es passt. Ne? You are the treasure that I seek, seeking you as a precious, precious jewel. Ja, heute geht es um Schätze. Und ich habe dann mal so überlegt, der größte Schatz, den ich gefunden habe, das sieht vielleicht gar nicht so aus. Das war eine kleine Luftschutzhausapotheke. Also im ersten Beruf bin ich Zimmermann. Und das war mal irgendwie so ein alter Dachboden, der zu sanieren war. Und da lag in einer Ritze das da irgendwie rum. Und dann habe ich das, ich fand es einfach nur zu schade, um es wegzuschmeißen. Wusste gar nicht, was ich damit anfangen soll. Und ja, und dann lag das so rum, ne? Also irgendwo, ne? So mit den Sachen da noch so zum Teil drin. Ja, und dann irgendwann, dann bin ich damit dreimal umgezogen und beim vierten Umzug habe ich mir gesagt, nee, Mensch, das steht nur rum, das nimmt nur Platz weg. Und dann habe ich mir überlegt, Mensch, du musst es loswerden. Hauptsache, dass du dafür irgendwas kriegst. Und wollte jetzt natürlich auch nicht zu wenig dafür nehmen. Dachte, ach Mensch, jetzt stellst du erstmal ein und dann schaust du nochmal heute Abend nach, was es kriegt. Dann habe ich erstmal einen Preis von 50 Euro reingesetzt. Ja, und dann abends schaue ich wieder rein, war schon die erste Nachricht da, ich biete dir 45. Also das war so vollkommen unerwartet. Ich habe das da jahrelang mit mir rumgeschleppt. Und es ist jetzt nicht so viel, aber immerhin. Also das war das Größte. Ich weiß nicht, was ihr euch für 2026 vorgenommen habt. Ein Vorsatz kann sein, in diesem Jahr einen Schatz zu finden. Also einen richtigen Schatz. Also nicht so eine popelige Luftschutzapotheke wie ich. Und das ist nicht so schwer. Und da muss man nur mal hier im Internet schauen. So kennen wir alle. So, und da gibt es ganz viele Möglichkeiten, Videos, um sich weiterzubilden. Das ist so das Thema Sondeln, also mit so einer Sonde so herumlaufen. Ja, die Suche nach Schätzen und archäologischen Artefakten. Und da ist gar nicht so viel Geld nötig. Also für alle die, so, das ist hier, genau, das ist die Nocta Simplex Lite, habe ich so ein bisschen recherchiert. Gibt es schon versandkostenfrei für 300 Euro. Dann kommen noch einige Kurse und so Genehmigungen. Das ist alles gar nicht so schwer. Und ihr habt gar nicht so geringe Chancen. Also seht mal hier. Das ist in der Nähe von Hemmingen. Ne? Das seht ihr so, da ist der Ortsteil Wilkenburg und da gab es ein richtiges Römerlager. Das war so ein Aufmarschlager, so 500 mal 500 Meter. Und damit im Zusammenhang gebracht werden dann auch die Schatzfunde hier in der Gegend. So, also hier seht ihr nochmal, das ist Lager, wie das da so aussieht. Da ist heute nicht mehr viel übrig. Das sieht, ja genau, das ist, seht ihr hier. Das ist jetzt zum Beispiel, links ist der Silberfund aus Hildesheim 1868, der Münzfund aus Gerden 1902 und ganz rechts der römische Münzschatz aus Borsum aus dem Jahr 2017. So. Hängt wahrscheinlich alles irgendwie damit zusammen, dass die Römer hier waren. Und das hier, das ist Yannick P. Ich weiß nicht, ob er heute hier ist. Das war so meine Angst, dass er vielleicht hier Mitglied ist. Aber das ist anscheinend nicht der Fall. Jetzt ist ich sehe jetzt keinen rausgehen hier, genau. Genau. Ah ja, der war so in der Zeitung drin, deswegen dachte ich, darf ich das ruhig bringen hier. Der hatte damals nämlich keine Genehmigung gehabt. Und mit einer Sonde zu suchen, der hat als Kind angefangen und konnte es dann nicht mehr sein lassen. Und der hatte da so ein neues Teil bekommen und bei seinem ersten Gang, wie es so ist, stößt er da zufällig drauf. Ja, der war natürlich erstmal überfordert. Ja? Und am Ende hat er den Schatz versteckt, einige Jahre lang, so lange, bis halt das illegale Graben halt verjährt war. Und hat es dann natürlich halt offiziell, wollte das sich jetzt auch nicht so bereichern. Und dann ist der Fund archäologisch untersucht worden und dann wurden sogar noch einige Münzen gefunden. Ja, das ist die Fundstelle im Wald von Borsum. Also es ist heute einfacher als zu biblischen Zeiten einen Schatz zu finden, aber auch wieder komplizierter. Und jedenfalls hier der Typ, der Yannick P., der dürfte einige schlaflose Nächte gehabt haben. Und es ging ihm eigentlich gar nicht darum, Schatz zu finden. Er hat nie daran gedacht, das Silber einzuschmelzen und zu verkaufen. Hätte er machen können, ja? Wusste ja keiner. Ja, und deswegen denke ich, ist es vielleicht doch besser, auch wenn ich jetzt hier so Werbung gemacht habe, wenn wir das Augenmerk auf einen anderen Schatz richten. Und ja, es ist ja schon angedeutet worden, es geht heute in der Predigt um eine Geschichte, ein Gleichnis, das Jesus einmal seinen Jüngern erzählt hat. Der Predigttext, Matthäus 13, 44 bis 46.
Jesus sagt, das Himmelreich gleicht einem Schatz verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg, und in seiner Freude geht er hin und verkauft alles, was er hat, und kauft den Acker. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Und da er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. So, kurz und knapp. Also zwei Gleichnisse, die wollen beide das Gleiche aussagen. Also das zum einen der Schatz im Acker. Hier ein Bild von Rembrandt, der hat das dargestellt. Also wir müssen uns hier so diesen Pächter vorstellen, der hat ein Stück Land gepachtet. Und auf diesem Stück Land darf er nur Ackerbau betreiben. Aber das Land, das gehört ihm nicht. Also der Schatz, den er gefunden hat, das ist nicht sein Eigentum. Aber natürlich, der will den gerne haben. Und darum, hier, wir sehen, wie er sich vorsichtig umschaut, um herauszufinden, sieht ihn irgendjemand. Und das scheint nicht der Fall zu sein. Und er fasst den Entschluss. Er will Eigentümer des Ackers werden. Und das Problem, wir sehen, das ist ein einfacher Mann. Das ist jetzt kein Tagelöhner, der jetzt von der Hand im Mund lebt, aber auch niemand, der jetzt einfach so zur Bank gehen könnte und Kredit kriegt. Er wird alles verkaufen müssen. Sein Haus, sein Werkzeug, alle Erinnerungsstücke, die er so noch aus seinem Leben hat, seine Kleidungsstücke, außer das, was er vielleicht auf dem Leib trägt, seine Altersvorsorge wird er zu Geld machen müssen. Und vielleicht wird er sogar seine Kinder und seine Frau in die Sklaverei verkaufen müssen, um das Geld für dieses Grundstück zusammenzubekommen. Und das Schlimme dabei ist, wahrscheinlich wird er denen noch nicht mal sagen können, um was es geht. Denn es ist ja so, es soll ja niemand wissen. Je mehr Leute von dem Schatz wissen, desto mehr können sich auch verplappern. Der Pächter, der verkauft alles, in dem Wissen, dass der Acker es wert ist. Er wird auch einen überhöhten Preis zahlen. Also der Eigentümer, der wird ja wahrscheinlich gar nicht halt verkaufen wollen. Oder der merkt, wie wichtig es dem Pächter ist und ruft extra einen hohen Preis auf. Wenn der Pächter dann erstmal Eigentümer ist, dann kann er auch seine Frau, seine Kinder wieder auslösen. Aber bis es soweit ist, werden ihn ganz viele für dumm halten, dass er für einen nicht so guten Acker, also wir können davon ausgehen, das ist hier nicht so die gute Hildesheimer Schwarzerde, das wird ein bisschen steinig sein. Na. Die wissen halt nichts von dem Schatz. Das ist das zweite Gleichnis. Das ist ein Bild von dem russischen Maler Andrei Mironow aus dem Jahr 2020. Ein Kaufmann kauft eine Perle. Auch hier geht es wieder um den verborgenen Warenwert. Also ein Kaufmann ist klar, der ist wohlhabender als der Pächter aus dem ersten Gleichnis, aber auch hier, der setzt alles dran, um diese Perle zu kriegen. Und ich kann mir vorstellen, wie seine Freunde sagen, komm, jetzt versteif dich nicht darauf, das ist eine Nummer zu groß für dich. Lass es sein, wer hoch fliegt, der wird tief fallen. Hinterher werden sie zusammensitzen, werden sich Sorgen machen, Mensch, ich weiß nicht, was mit dem Benni los ist. Der ist wie besessen von dieser Perle, der spricht von gar nichts anderem mehr. Und ich muss sagen, ich verstehe das auch nicht so ganz. Also wenn wir uns hier mal diesen Verkäufer ansehen, der wird schon um den wahren Wert der Perle wissen. Aber es kann sein, dass der Kaufmann im Auftrag eines Käufers handelt, der ihm noch einen viel besseren Preis bietet. Oder er hat schon andere Perlen in seinem Eigentum und diese eine Perle fehlt ihm noch, um dann, sag ich mal, das Ganze nochmal auf ein höheres Level zu bringen. Oder, so wie hier wahrscheinlich in der Interpretation des Malers, es geht ihm wirklich nur um die Schönheit. Manche Dinge, die muss man ja einfach haben. Also der Kaufmann, der greift tief in die Taschen, der löst seine Warenbestände auf, verkauft diese wahrscheinlich zu einem Zeitpunkt, wo ihm, was eigentlich nicht der optimale Zeitpunkt ist, lässt sich so Gewinne entgehen, die er sonst ohne Schwierigkeiten einfahren könnte, nur indem er abwartet, um diese Perle sein eigen nennen zu können. Und ich will nun über die Radikalität der Nachfolge sprechen, darum, wie wir mit der Radikalität umgehen, so mit unserem sowohl als auch, was wir ganz oft haben und dann noch mal einen ganz anderen Ansatz, aber das kommt dann ganz am Ende. Ja, die Radikalität der Nachfolge. Ja, im Grunde sind wir in diesem Punkt ja schon mittendrin, wenn wir uns mit diesen Bildern beschäftigen. Und das ist klar, Nachfolge Jesu, das ist eine radikale Sache. Und der ehemalige Bundespräsident Gustav Heinemann hat es so ausgedrückt, ein halber Christ ist ganzer Unsinn. Und es ist einfach so, wenn du Christ wirst, du hast nicht mehr die Verfügungsgewalt über dein Leben. Du vertraust dich der Führung Gottes an. Und es geht dann zuerst nicht mehr um dich, sondern um das, was Gott will. Das ist gemeint mit diesem alles hingeben. Paulus, der bezeichnet sich darum als ein Sklave Christi. Christ zu sein, das kann dich einiges kosten. Das merkt man hier bei uns nicht sofort. Also wir haben hier ja Religionsfreiheit, werden nicht diskriminiert aufgrund unseres Glaubens. In anderen Ländern sieht das anders aus. Und da müssen die Menschen um ihr Leben fürchten, wenn sie Christen werden. Sie müssen damit rechnen, vertrieben zu werden. Die verlieren auch alles. Und hier war das vor 500 Jahren auch noch so. Ich war früher in Eisenach, Pastor in Thüringen. Da habe ich die Geschichte von Fritz Erbe kennengelernt. Der hat sich einfach nur geweigert, sein Kind taufen zu lassen. Und hat darum den Rest seines Lebens hinter Gittern zugebracht. Der war auf der Wartburg eingekerkert. Für Luther war das eine sichere Zuflucht, eine feste Burg und für Fritz Erbe ein Gefängnis. In seiner Zelle, da stand auf dem Boden das Wasser und er hatte über ganz viele Jahre hatte er kein Bett gehabt. Der hätte ganz einfach aus diesem Loch rauskommen können. Der hätte nur sagen können, okay, ich habe mich geirrt, tut mir leid. Der hätte es einfach nur sagen müssen. Niemand hätte ihn hinterfragt. Und das merken wir heute manchmal auch noch so. Also jetzt in den USA war das ja so, wenn du unter dem Präsidenten etwas werden willst, dann musst du sagen, dass die Wahl 2020 nur durch Wahlbetrug halt verloren ging. Ja, obwohl das nicht stimmt, wissen alle, aber trotzdem musst du es sagen. Und die Menschen damals, die hätten sich gefreut, wenn der Fritz Erbe widerrufen hätte. Die mochten den. Das muss wohl ein ganz beeindruckender und sympathischer Mensch gewesen sein. Die haben den sogar noch für eine Zeit aus dem Gefängnis rausgelassen, haben ihn gewaschen, wieder aufgepäppelt, dann ist er ins Kloster gebracht worden. Dann wurde ein Mönch extra für ihn abgestellt, um sich mit ihm über den Glauben zu unterhalten, um ihn auf Linie zu bringen. Aber dem Fritz Erbe war sein Glaube wichtiger als alles andere. Das war sein Schatz. Und er wusste, das ist es wert. Der hätte nicht wieder dahin zurückgehen müssen. Aber das hat er gemacht. Ist dann dort gestorben. Und es geht jetzt gar nicht, dass du denkst, oh, das würde ich nie schaffen. Das hat jede Zeit hat ihre eigenen Herausforderungen. Und ich weiß nicht, es ist manchmal einfacher, wenn man weiß, wo der Gegenwind herkommt. Das Leben von Fritz Erbe macht deutlich, wie wertvoll Menschen ihr Glaube ist. Die Beziehung zu Christus. So wertvoll, dass sie alles dafür hergeben. Glaube lebt aus der Beziehung. Glaube lebt dadurch, dass du dich der Führung Gottes anvertraust und ihm gehorsam bist. Glaube lebt davon, dass du sagst, Herr, ich vertraue dir. Herr, ich will dir folgen, egal wo es hingeht. Und dann wirst du Gott erleben. Du wirst erleben, dass er dein Leben in Ordnung bringt. Du wirst merken, dass du Teil des Planes Gottes bist und du wirst Frieden erleben. Ich denke, Frieden zuallererst mit dir selbst. Und ich denke, ich kenne das so von mir. Niemand geht ja so streng um mit sich wie wir selbst. Und dafür ist Jesus auf die Welt gekommen, um die Anklage in uns zum Verstummen zu bringen. Das Bedauern über das, was sich nicht gut machen lässt. Irgendwelche Situationen am Leben, wenn du nach Jahren noch mal dran denkst, wirst du immer noch rot. Dafür ist Jesus am Kreuz gestorben, um dir diese Last, diese Schuld abzunehmen, um dein Versagen aus dieser Welt zu schaffen und um dir Frieden zu schenken. Zu mir sagte mal vor einiger Zeit jemand, Mensch, hier, wie kannst du bei dem ganzen Chaos hier so ruhig sein? Das geht nur, weil Gott mir Frieden schenkt. Weil ich weiß, dass nicht nur in Washington, Peking oder Moskau Entscheidungen getroffen werden, sondern zuallererst ganz oben. Gott ist derjenige, der das letzte Wort hat. Und diese Friede, diese Gewissheit von Gott angenommen zu sein, obwohl ich mich selbst manchmal nicht ausstehen kann, das ist es wert. Ich verstehe ja auch vieles nicht, aber ich erlebe Gott in meinem Leben, dass er hineinspricht durch den Heiligen Geist Und das lässt mich ihm vertrauen, dass er es am Ende gut machen wird. Und wir müssen dabei nicht an etwas glauben, wo wir keine Auswirkungen auch in unserem Leben sehen. Also es ist nicht so, dass Gott so irgendwie einfach nur irgendwie etwas fordert, so ein Glauben gegen die Wirklichkeit. Wir dürfen wie die Kinder glauben. Und wie Kinder dürfen wir bitten, dass er uns das gibt, was wir brauchen. Bei den Predigttexten musste ich an Markus 10, ab Vers 28 denken. Da fing Petrus an und sagte zu ihm, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Jesus sprach, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Mutter oder Vater oder Kinder oder Äcker verlässt, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, den ich hundertfach empfange. Jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker mitten unter Verfolgung. Und in der kommenden Welt das ewige Leben. Viele aber werden die Letzten sein, die die Ersten sind. Und die Ersten sein, die die Letzten sind. Das ist schon fast eine Auslegung von dem Predigttext. Es lohnt sich, Christus nachzufolgen. Und du wirst dafür nicht den Preis bezahlen, weil der ist schon bezahlt. Und darum lass dich darauf ein. Ja, das ist das Angebot. Und ja, was machen wir daraus? Und vor ungefähr 100 Jahren hat der Schweizer Theologe Karl Barth den Begriff des Bindestrich-Christentums geprägt. Ich habe mich immer gefragt, wie konnte das passieren, dass in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg der Nationalsozialismus so groß werden kann. Heute kriegt man so eine Ahnung davon. Und es scheint in den 2020ern jetzt einiges ähnlich zu laufen wie in den 1920ern. Und ich hoffe, dass wir die Lehren daraus ziehen. Die Zeit damals, das war eine große Orientierungslosigkeit. Also die katholische Kirche, das war zu jener Zeit, das war so ein eigenes Milieu. Die hatten sich abgekapselt, also ohne Strahlkraft in die Gesellschaft hinein. Die evangelische Kirche, die hatte während des Kaiserreichs sehr stark in die Gesellschaft reingewirkt, die auch mitgeprägt, aber eben zu dem Preis, dass sie mit den Mächtigen halt eins wurden oder eins so gesehen wurden. Und nachdem das Kaiserreich Geschichte war, wurde auch die evangelische Kirche kritischer gesehen. Und die Kirche war auch damals nicht bereit, sich zu ändern. Und die Einzigen, die immer noch so das Wort erhoben, das waren die gleichen, so wie vor dem Krieg. Da sagte einer, Mensch, die wollen wir nicht mehr hören. Und in dem Umfeld kam dann Karl Barth auf. Das war eigentlich nur ein ganz einfacher Pastor. Und es wurde dann so nach und nach so durch seine Schriften halt bekannt und populär. Und der gab den Leuten Antworten und der kritisiert das Bindestrich-Christentum. Und zwar, indem zu dem christlichen Glauben immer noch eine Ideologie hinzugefügt hat. Also damals war das Christentum und Sozialismus, Christentum und Liberalismus, Christentum und Kapitalismus. Und das sind heute dann natürlich ganz andere Schlagworte wie jetzt halt vor 100 Jahren, aber ich denke, so das Prinzip dahinter, das kennen Leute auch noch. Dass Leute nicht versuchen, ihr Vorverständnis, mit der sie auf die Bibel schauen oder auf den Glauben schauen, also die Brille, die sie aufhaben, wenn sie die Bibel lesen, dass sie das nicht hinterfragen, sondern sich im Gegenteil darauf halt versteifen. Und der oder diejenigen, die dann eine andere Art haben, die Bibel auszulegen, die sind dann ganz schnell Ungläubige. Und auf einmal geht es dann nicht mehr um Gottes Wort an sich, sondern darum, wie ich Gottes Wort verstehe. Im gleichen Satz kann man dann sagen, dass Gott souverän ist und im übernächsten Satz dann sagt man, ja, Gottes Souveränität heißt das, das und das und das. Und das kommt natürlich auch nicht so einfach aus dem leeren Raum, weil wir uns ja Halt wünschen in diesen Zeiten. Es ist ja vieles im Fluss, es wird viel hinterfragt. Aber diesen Halt finden wir nur, wenn wir den Glauben auch dann leben, wenn es für uns selbst unbequem wird. Also wir haben ja unsere typischen Muster, jeder von uns. Jeder von uns hat so seine Identität. Wir haben unser Vorverständnis, das, was wir nie in Frage stellen. Das, was einfach nur für uns definiert ist. Also die Prinzipien, die uns prägen, ohne dass wir sie hinterfragen. Also zum Beispiel der Reiz, das ist ständig neu für den einen. Oder der Wunsch, immer flexibel sein zu können, immer sofort eine Antwort parat zu haben. Der Wunsch nach Absicherung, nach Solidität oder der Wunsch, das Leben auch sich daran freuen zu können und so genießen zu können. Das sind meistens Prinzipien, die sind an sich gar nicht schlecht, aber sie haben den falschen Stellenwert. Indem wir in unserem Leben eine Bedeutung geben, die ihnen nicht zusteht. Manchmal geht es darum, auch so um unsere Macken. So bin ich nun mal. Ich kann nicht aus meiner Haut raus. Wir lassen uns vielleicht von unseren Zwängen steuern. Wir wollen es immer den anderen recht machen oder umgekehrt wollen wir immer stark sein. Wir wollen uns nicht verbiegen lassen. Wir wollen perfekt sein, schnell sein, immer 100% oder mehr geben, uns anstrengen. Das sind so Muster, die in uns drin sind und die uns in unserem Handeln leiten. Aber so funktioniert Glauben nicht, wenn es dann doch diese Grenze gibt, wenn es dann diese Bereiche gibt, die wir nicht bereit sind zu hinterfragen. Wenn es so diese Bereiche gibt, da wo alles beim Alten gibt. Und das ist die Frage, was steht bei dir hinter dem Bindestrich? Was wird bei dir zum Glauben hinzugefügt? Den Schatz wirst du nur finden, wenn du bereit bist, wirklich alles herzugeben, alles in Frage stellen zu lassen. Und du kannst sicher sein, also Gott ist kein Gott der Großbaustellen. Ja, der macht nicht so alles auf einmal, so wie die Hildesheimer das machen, immer überall Baustellen gleichzeitig, ja, dass der Verkehr vollkommen zum Erliegen kommt. Der macht nur eine Baustelle und sagt, okay, das ist jetzt dran. Aber er möchte, dass du sagst, hier Gott, wirklich alles. Auch das, was du immer schon so gemacht hast und was dich immer schon ausgemacht hat, deine Schwächen und deine Stärken. Und du meinst, dann bleibt nichts mehr übrig? Dazu werde ich nochmal was sagen, den verborgenen Schatz nochmal. Weil ich möchte jetzt nochmal zum Ende das Gleichnis, das Doppelgleichnis von einer anderen Seite anschauen. Also es geht ja so los, das Himmelreich gleicht ein Schatz verborgen im Acker, den ein Mensch fand. Und dann wiederum gleicht das Himmelreich ein Kaufmann. Na, das ist erstmal klar, Kaufmann, Mensch, hier geht es um uns. Ich bin der Mensch, ich bin der Kaufmann, ich muss alles aufgeben. Aber wir glauben doch an einen Gott, der Mensch geworden ist. Was ist, wenn du in diesem Gleichnis nicht zuallererst der Handelnde bist, sondern wenn Gott das ist? Wenn Christus derjenige ist, der weiß, wo der Schatz in deinem Leben ist. Und wenn Christus derjenige ist, der alles daran setzt, dass du sein Eigentum wirst. Christus, der gibt alles dafür. Christus bleibt nicht im Himmel. Er wird Mensch. Er kommt auf diese Welt, nicht um sich dienen lassen, sondern um uns zu dienen. Er legt alles auf den Tisch und du musst nur noch einschlagen. Er wird dich als Perle an den Platz setzen, an den du hingehörst. Er will die Schätze, die in dir unter der Oberfläche halt verborgen sind, die will er heben. Und er weiß schon, wo die sind. Er braucht dazu nicht hier diese Sonde da für 300 Euro. Du sagst, ich habe mich schon von so viel bestimmen lassen, da ist nie was rausgekommen. Ich mache mein eigenes Ding. Aber dann wird dir das Himmelreich entgehen, weil nur der dreieinige Gott, der Schöpfer, der Erlöser und der Geist und den verborgenen Wert deines Lebens wissen. Wenn du dich seiner Führung anvertraust, dann wirst du den Schatz in deinem Leben finden. Und das ist wirklich wert, dich ihm anzuvertrauen. Klammere dich doch nicht an das, was dich deiner Meinung nach ausmacht. Das, was Gott dir schenkt, die Identität als ein Kind Gottes, als sein Nachfolger, das ist doch auf alle Mal, das ist es doch mehr wert. Darum gib es ihm ab, es lohnt sich. Du wirst beschenkt werden und auf einmal wird der Schatz deines Lebens sichtbar sein. Hier sind ganz viele Menschen, die das schon getan haben und die das nicht bereuen. Auch wenn das Entscheidungen nach sich gezogen hat, die nicht immer einfach waren. Aber es lohnt sich, weil nur dein Schöpfer deinen verborgenen Wert kennt. Amen.